Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das ist ja nicht nur so ein Spruch, sondern das ist eine Redensart, hinter der steckt, dass das, was wir als Kinder gelernt haben, wie wir sozialisiert worden sind, einen großen Einfluss auf das ganze weitere Leben hat. Und das gilt auch bei der Biodiversität. Inwiefern? Dazu gleich mehr hier in Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn. Und auch mehr zu einer neuen Studie zur Corona-Immunität. Erst aber geht es in die Schweiz.
Alles Gute zum Geburtstag.
Een hele gelukkige verjaardag. Cestitros den den.
Bon anniversaire, le CERN.
Das CERN in Genf feiert heute seinen 70. Geburtstag mit einem Festakt. Und Gründe zum Feiern gibt es neben dieser Rundenzahl viele. Im CERN wurde das World Wide Web erfunden und das Higgs-Teilchen entdeckt. Gleichzeitig schaut das größte Teilchenforschungszentrum der Welt nicht ohne Sorgen in die Zukunft. Frank Grotelüschen schaut deswegen jetzt für uns zurück, aber auch dann voraus.
Dans la campagne genevoise, à Mérin, va s'élever l'Institut européen pour les recherches nucléaires.
1954, das Dörfchen Mérin bei Genf. Bagger sind angerückt und heben Baugruben aus für ein neues Forschungszentrum. Es soll der Physik in Europa wieder auf die Beine helfen.
Before the war, Europe was the center of advances in basic science.
Vor dem Zweiten Weltkrieg war Europa das Zentrum der Grundlagenforschung. Danach gab Amerika den Ton an, besonders in der Teilchenphysik. Also suchten Europas Physiker in den 50ern nach einem Weg, um zurück ins Geschäft zu kommen. Sie kamen zum Schluss, dass man sich besser zusammentun sollte.
So der Physik-Nobelpreisträger Jack Steinberger, der ab 1968 am CERN arbeitete. Doch die Gründung hat auch eine politische Komponente, sagt Herwig Schopper, ehemaliger CERN-Generaldirektor.
Es wurde knapp nach dem Krieg das sogenannte Institut für die europäische Kultur gegründet, wo zum ersten Mal nach dem Krieg englische, französische und deutsche Politiker sich treffen konnten und überlegt haben, was kann man tun, dass die Europäer wieder zusammenfinden zu friedlicher Zusammenarbeit. Und CERN wurde so die erste europäische Organisation, älter als alle anderen.
Attention please, operation will begin in 10 minutes.
1959 geht der erste Beschleuniger in Genf an den Start. Dennoch, die USA bleiben vorn. Bei der Suche nach neuen Elementarteilchen gelingt ihren Anlagen eine Entdeckung nach der nächsten, oft prämiert durch einen Nobelpreis. Das soll sich erst ändern, als das CERN 1978 ein Wagnis eingeht.
Technisch war das monströs beinahe. Die Idee war eigentlich technisch zunächst mal verrückt.
Erinnert sich der Physiker Hans Hoffmann. Der Plan, ein Beschleuniger, der Protonen, also Wasserstoffkerne, aufeinander feuert, damals ein Novum.
Aber CERN ist wirklich ein Platz, wo man also auch sehr weit hergeholte Dinge realisieren kann.
1981 legt die Maschine los. Zwei Jahre später gibt das Team die Entdeckung eines neuen Teilchens bekannt. Sie sorgt für den ersten Nobelpreis am CERN. Jahre später lässt das Zentrum erneut aufhorchen.
In May 1990, so before even the first release.
Schon im Mai 1990, bevor alles losging, haben wir nach einem griffigen Namen gesucht, aber nichts gefunden. Also blieben wir einfach beim Arbeitstitel World Wide Web.
We thought it was a temporary name, you know, World Wide Web.
Erinnert sich Robert Caillaux. Gemeinsam mit Tim Berners-Lee entwickelt er eine Software, mit der sich Computer einfacher vernetzen lassen. Ende 1990 geht am CERN der erste Server in Betrieb. Rasch setzt sich das World Wide Web in der Wissenschaft durch, dann auch im gesamten Internet.
It was certainly in the air. Sooner or later somebody was going to do this.
Es lag in der Luft. Früher oder später hätte es jemand erfunden.
2-1-0. Yes!
2008 steht das CERN endgültig an der Spitze der Teilchenphysik. In Genf startet der LHC, der stärkste Beschleuniger der Welt, 27 Kilometer Umfang. Am 4. Juli 2012 verkündet Direktor Rolf Heuer eine Sensation.
As a layman, I would now say, I think we have it.
Der LHC hat das Higgs entdeckt, das meistgesuchte Teilchen der Physik, benannt nach dem schottischen Theoretiker Peter Higgs. Doch weitere Entdeckungen bleiben aus, zur Enttäuschung der Fachwelt. Sie hatte gehofft, der LHC würde exotische Teilchen aufspüren, die einen Fingerzeig geben auf völlig neue Naturgesetze. Aber vielleicht kommt ja noch was. In den nächsten Jahren soll der LHC hochgerüstet werden und bis 2041 weiterlaufen. Für die Zeit danach träumt das CERN von einem 90-Kilometer-Ring, 16 Milliarden Euro teuer. Doch nicht alle sind von den Plänen überzeugt, etwa die Physikerin Sabine Hossenfelder.
Es könnte natürlich sein, dass ein größerer Collider noch was findet, aber wissen tun wir das nicht. Es gibt erstmal keinen guten Grund, wieso das der Fall sein sollte.
Und wie steht es heute um den Geist der Zusammenarbeit, mit dem das Forschungszentrum vor 70 Jahren gegründet wurde? Nun, als Folge des Ukraine-Krieges hat das CERN seine Kooperation mit russischen Instituten stark eingeschränkt und zum Teil sogar abgebrochen. Manche Fachleute begrüßen das, andere sehen das skeptisch. Zum Beispiel Hannes Jung, Gründer der Initiative Science for Peace.
Ich finde das wichtig und gut, dass man selbst in so einem Konflikt zusammenarbeitet. Da ist die Wissenschaft natürlich auch eine gute Art, überhaupt miteinander reden zu können, weil man eine gemeinsame Grundlage hat.
Das CERN in der Schweiz feiert seinen 70. Geburtstag und damals wie heute ist der Geist der Zusammenarbeit, wie dort geforscht wird, nach wie vor ein Thema, ein größeres. Aktuell eben, weil die Zusammenarbeit mit Russland größtenteils auf Eis liegt. Gerade haben wir dazu ja auch ein paar kritische Worte gehört. Frank Grotelüschen hat sich auch mit diesem Thema beschäftigt und wir wollen das jetzt noch ein wenig weiter vertiefen, einordnen. Und weil Frank gerade auf einem Interviewtermin ist, haben wir uns vor dieser Sendung zusammengeschaltet und darüber gesprochen, was hinter dieser Kritik steckt.
Ja, da herrscht zum Beispiel Frust bei manchen, die schon länger dabei sind. Die kennen und schätzen das CERN ja als Forschungsstätte, in der die internationale Zusammenarbeit eigentlich immer möglich war. Also selbst in Zeiten höchster politischer Anspannung. Es gilt vor allem für die Zeit des Eisernen Vorhangs, also den jahrzehntelangen Konflikt zwischen Ost und West. Ja, und damals hat das CERN eben die Möglichkeit geboten, dass Forschende aus dem Ostblock und dem Westen zusammenarbeiten konnten.
Also am Ende auch Wissenschaftler aus BRD und DDR.
Ja genau, also Fachleute aus der DDR oder auch aus der Sowjetunion, die kamen in die neutrale Schweiz nach Genf und konnten zusammen mit Fachleuten aus dem Westen Teilchenphysik betreiben. Also da fungierte die Wissenschaft als ein offener Kanal zwischen Ost und West. Und da gibt's eben Stimmen, die sagen, lasst uns doch trotz dieser Ukraine-Krise in der Wissenschaft weiter mit Russland kooperieren. Lasst uns diesen Kanal offen halten. Das könnte dann ein Anknüpfungspunkt sein, falls sich der Konflikt irgendwann entspannt.
Aber das ist jetzt die eine Seite. Auf der anderen gibt es auch so einige, die sagen, nee, im Moment geht das aktuell eben wirklich nicht.
Klar, also insbesondere Forschende aus der Ukraine begrüßen es natürlich, dass das CERN jetzt die Zusammenarbeit mit Russland beendet und stark einschränkt, muss man sagen. Aber sie kritisieren auch, dass dieser Abbruch dann doch nicht ganz so konsequent ist. Denn mit dem größten russischen Teilchenforschungsinstitut in Dubna, da werden bestehende Gemeinschaftsprojekte weitergeführt, wenn auch keine neuen gestartet. Ja, lässt sich vielleicht interpretieren als eine Art Kompromiss zwischen den beiden Positionen. Kompletter Abbruch der Beziehungen einerseits und einer Fortsetzung der Zusammenarbeit andererseits.
Gab es denn sowas schon mal, eine ähnliche Situation, dass das CERN Länder quasi ausgeschlossen hat?
Ja, das gab es erst einmal, und zwar bei Serbien während des Jugoslawienkriegs in den 90er Jahren. Da gab es damals einen Beschluss des UN-Sicherheitsrats über Sanktionen gegen Serbien und dem ist dann auch das CERN gefolgt. Aber bei allen anderen Konflikten hat sich das CERN bislang rausgehalten, also auch zum Beispiel im aktuellen Nahostkonflikt. Da ist Israel weiter ein Mitglied des CERN und auch mit palästinensischen Forschenden wird weiter kooperiert. Also da folgt das Forschungszentrum weiter seiner Linie der politischen Neutralität.
Und wenn wir jetzt den Kreis in der Physik mal größer ziehen, wie sieht es denn bei anderen Großprojekten aus? Gibt es da ähnliche Konflikte, Diskussionen?
Ja, den Eindruck habe ich schon. Also zum Beispiel gibt es da zwei große europäische Forschungsanlagen auf deutschem Boden. Der European X-Fill bei Hamburg, der stärkste Röntgenlaser Europas, und FAIR in Darmstadt. Das ist ein Beschleunigerkomplex für die Kernphysik. Bei beiden ist Russland Mitglied. Ja, und bislang konnten sich die Mitgliedstaaten noch nicht darauf einigen, sich um einen Ausschluss von Russland zu bemühen. Also manche Länder wollen das, andere offenbar sind dagegen. Zumindest ist die Kooperation derzeit eingeschränkt. Also Forschende aus russischen Institutionen, die dürfen nicht mehr an diesen Anlagen forschen derzeit.
Große Herausforderung also, nicht nur für das CERN zum 70. Geburtstag da. Mit einem Danke jetzt an Frank Grotelüschen für diese Einordnung. Früher war alles besser. Das ist noch so ein Spruch, der jetzt in diesem Fall aber schon ziemlich zutrifft. Wir leben mitten in einer Biodiversitätskrise, mitten im 6. Massenartensterben der Erdgeschichte. Dabei ist die Artenvielfalt die Grundlage für das Dasein von uns Menschen. Wie die Lage hier in Deutschland ist, das haben sich jetzt mehr als 140 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angeschaut im Faktencheck Artenvielfalt im Auftrag der Bundesregierung. Und ein Bereich darin, die Lage der Schutzgebiete. Joachim Budde berichtet.
Es steht nicht besonders gut um die Artenvielfalt. Das ist schon länger bekannt. Doch wann kippte die Lage, zum Beispiel bei der Flora? Der neue Bericht schaut hierfür mehr als 100 Jahre zurück, sagt Helge Brühlheide, Professor für Geobotanik an der Universität Halle-Wittenberg und Co-Vorsitzender des Berichts.
Sie haben Zeitreihen, die bis 1920 zurückreichen. Da gibt es für die Pflanzen tatsächlich den Befund, dass wir in den 70er und 80er Jahren tatsächlich dieses Auseinanderdriften hatten in der Biodiversität. Das war zu der Zeit, als noch großräumig Flurbereinigung gemacht wurde, als die Flächen intensiviert wurden, als die Feuchtgebiete entwässert wurden und so weiter. Da haben wir einen Großteil der Biodiversität verloren.
Insgesamt haben sich die Forschenden 15.000 Zeitreihen angeschaut und Trends für 5 Lebensraumtypen herausgearbeitet. Den Boden ganz allgemein, die Küsten, Binnengewässer und Auen, den Wald, Felder, Weiden, Wiesen und offene Flächen sowie Siedlungen. Ergebnis: In 40% der Lebensräume verschlechtert sich in Deutschland der Zustand. In FFH-Gebieten, also Gebieten, die die EU mit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie unter besonders strengen Schutz gestellt hat, sieht es noch schlechter aus, sagt Christian Wirth von der Universität Jena.
60% der wertvollen FFH-Lebensräume haben einen unzureichenden oder schlechten Erhaltungszustand. Ein Drittel der Arten sind bestandsgefährdet, das heißt entweder stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Der wichtige Punkt an der Stelle ist, dass wir jetzt zum ersten Mal zeigen, dass die Trends in den Lebensräumen und dass die Trends in den Gefährdungskategorien sich tatsächlich durchpausen auf die Artengemeinschaften.
Verarmen die Lebensräume, schrumpft also die Artenvielfalt, verschwinden die Arten. Das bräuchte nicht so zu sein, denn Vorschriften zum Schutz der Artenvielfalt gäbe es genug, finden die Autoren. Die Problematik dringe sogar langsam ins Bewusstsein der Menschen vor, aber noch zu wenig, schränkt Alexandra Maria Klein von der Universität Freiburg ein.
Nur das, was wir kennen, das schützen wir. Wir haben Studien, wo wir verglichen haben, Jugendliche, die in intensiven Weinbergen groß geworden sind oder in traditionellen, und die haben ein ganz anderes Verständnis von Biodiversität. Und dieses Verständnis, also dass es überhaupt Biodiversität gibt und was das für Arten sind, das müssen wir in unser Bildungssystem reinbekommen. Und das bekommen wir ja noch nicht. Wir wissen ja, dass die Schulen da ganz, ganz stark abgebaut haben. Und ich sehe jetzt auch nicht bei der Reform, dass sich das verändern wird. Und das halte ich für einen zentralen Weg.
Und es mangelt noch an anderer Stelle, sagt Christian Wirth.
Die Umsetzung ist ein Problem. Die Ideen haben wir, aber an der Umsetzung hapert es, am Geld, an der Zeit, am Willen. Wir müssen es irgendwie schaffen, gemeinsam mit sehr viel Kreativität und Energie einen attraktiven neuen Lebensstil zu entwickeln. Und als eine Facette davon ist es meines Erachtens notwendig, eine neue Form der Landnutzung zu entwickeln mit Forschung, wo also tatsächlich mit Biodiversität gewirtschaftet wird und mit Biodiversität am Ende auch Geld verdient wird.
Deutschland könnte hier eine Vorreiterrolle spielen, findet Helge Brühlheide von der Universität Halle-Wittenberg.
Als drittgrößte Volkswirtschaft der Erde mit dem drittgrößten Bruttoinlandsprodukt wären doch wir es, die zeigen könnten, dass man ein Wirtschaftswachstum hinkriegt, aber gleichzeitig nicht dabei die Natur kaputt machen muss.
Der Faktencheck Artenvielfalt, Joachim Budde hat für uns darüber berichtet. Ziemlich viele, rund 8 Millionen Menschen in Deutschland haben aktuell eine Atemwegserkrankung nach Schätzungen des RKI, und ein größerer Teil davon hat auch Corona. Da gibt es seit dem Sommer quasi eine länger anhaltende Welle. Woran liegt das, dass SARS-CoV-2 so oft, ja, neu durchs Land zieht? Eine neue Studie aus Nature Medicine bringt hier neue Hinweise. Welche? Darüber habe ich vor der Sendung mit Emanuel Wieler gesprochen, Molekularbiologe am Max-Delbrück-Center in Berlin und beteiligt unter anderem an der Forschung zu Nasenspray-Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Und ich habe zuerst gefragt, worauf genau schaut jetzt diese neue Studie?
Ja. Die Studie schaut auf einen Teil unseres Immunsystems. Das Immunsystem ist ja dafür zuständig, unseren Körper zu schützen gegen Krankheitserreger aller Art. Und dieses Immunsystem hat ganz viele verschiedene Bauteile. Und ein Bauteil davon wurde hier jetzt angeschaut, nämlich die sogenannten langlebigen Plasmazellen. Das sind Zellen in unserem Körper, die über Monate und sogar Jahre hinweg Antikörper produzieren können. Diese Antikörper können dann einkommende Viren in diesem Fall neutralisieren und damit unschädlich machen.
Und was kam da jetzt raus bei dem Blick auf diese Plasmazellen?
Bei dieser Studie kam heraus, dass die Impfung gegen SARS-CoV-2 keine solche langlebigen Plasmazellen im Knochenmark erzeugt. Etwas ganz Ähnliches wurde auch für die SARS-CoV-2-Infektion gezeigt. Das war eine Studie vor ungefähr 2 bis 3 Monaten. Das ist im Unterschied etwa zu Influenza oder zu Tetanus. Dort entstehen solche langlebigen Plasmazellen im Knochenmark. Beispielsweise Tetanus, da muss man ja nur alle 10 Jahre die Impfung auffrischen. Und ein Grund ist eben, dass wir diese langlebigen Plasmazellen haben, die über Jahre hinweg Antikörper haben, produzieren und den Körper damit gegen Tetanus schützen.
Das ist jetzt aber ja nur ein Teil des Immunsystems. Antikörper gibt es ja zum Beispiel auch auf den Schleimhäuten in der Nase oder im Mund. Darauf hat diese Studie jetzt aber nicht geschaut, oder?
Genau, diese Studie hat wirklich nur einen Teil des Immunsystems angeschaut. Andere Bestandteile, wie eben die Schleimhautimmunität, die kamen jetzt hier nicht vor. Es gibt andere Teile, wie zum Beispiel die sogenannten T-Zellen. Die sind schon sehr gut charakterisiert, dass die sehr gut gegen das Virus wirken. Und es ist natürlich nicht nur quasi diese einzelnen Teile zu erforschen, ist eine wichtige Frage, sondern auch deren Beitrag dazu, wie gut jetzt vor welcher Art von Infektion oder Krankheit geschützt wird.
Aber es könnte ein kleiner Hinweis sein, warum das so läuft mit diesen vielen Wellen, richtig?
Genau, das ist ja eben die Beobachtung, die wir jetzt machen, ist, dass SARS-CoV-2 eben im Gegensatz zu Influenza oder anderen Viren nicht nur wirklich so konzentriert im Winter in einer Welle auftritt, sondern das war letztes Jahr so, ist auch dieses Jahr wieder so, dass es wirklich so eine ganz, ganz lange andauernde Welle gibt. Das ist am einfachsten damit zu erklären, dass sich Menschen relativ häufig wieder anstecken, vielleicht 1 bis 2 Mal pro Jahr. Und dann ist es natürlich ein Bestandteil davon, warum weder eine Impfung noch die Infektion selber einen langdauernden Schutz bieten kann. Und dazu könnte diese Studie natürlich schon ein Verständnis liefern, weil eben so ein langanhaltender Schutz wie mit diesen langlebigen Plasmazellen nicht gegeben ist bei SARS-CoV-2, weder mit der Impfung noch mit der Infektion.
Wie schafft das Virus, wie schafft SARS-CoV-2 denn das?
Genau, das ist ja wirklich die spannende Frage. Warum sehen wir diese langlebigen Plasmazellen eben zum Beispiel gegen Influenza oder gegen das Tetanustoxin, aber nicht gegen SARS-CoV-2? Ich glaube, man kann so ein bisschen in zwei Richtungen gehen, warum das so ist. Das ist einerseits die Struktur des Virus, die erkannt wird durch die Antikörper.
Die kleinen Ärmchen obendrauf.
Die kleinen Spitzen obendrauf, genau, das Spike-Protein. Das ist nicht so starr und nicht so repetitiv wie andere Strukturen, die besser erkannt werden und wogegen dann vielleicht eher so langlebige Plasmazellen erzeugt werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, das ist schon bekannt, dass SARS-CoV-2 viele Möglichkeiten hat, das Immunsystem zu unterlaufen. Dazu gehört eben auch, dass es Mechanismen entwickelt hat, um eine langandauernde Immunität zu verhindern. Und das ist natürlich günstig für das Virus, weil wenn es sowas machen kann, das kann es die Menschen öfters infizieren und sich schneller ausbreiten.
Emanuel Wieler, Molekularbiologe am Max-Delbrück-Center in Berlin. Und für diese Sendung mussten wir das Interview kürzen. Die komplette Version, die gibt es in der Deutschlandfunk-App unter Forschung aktuell dann gleich. Da geht es noch ausführlicher darum, wie belastbar die Studienergebnisse sind. Und vor allem geben wir auch einen Blick hinter die Kulissen über die Zusammenarbeit zwischen Medien und Wissenschaft, über das, was eben nicht Teil solch offizieller Interviews ist hier auf dem Sender. Und damit jetzt Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Michael Stang ist dafür mit im Studio.
Das Tempo der Meereserwärmung hat sich seit 2005 nahezu verdoppelt. In den vergangenen 2 Jahrzehnten stieg die Erwärmung der Meeresoberfläche von einer langfristigen Rate von 0,58 Watt pro Quadratmeter auf 1,05 Watt pro Quadratmeter an. Das geht aus dem Meereszustandsbericht des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus hervor. Darin wird auch ein noch nie dagewesener Verlust an Meereis und ein Anstieg der im Ozean gespeicherten Wärme beschrieben. 2023 erlebten demnach mehr als 20% der weltweiten Meeresoberflächen eine schwere oder extreme Hitzewelle. Diese Hitzewellen dauerten zudem länger an als in der Vergangenheit. So hat sich die durchschnittliche Höchstdauer mariner Hitzewellen seit dem Jahr 2008 von 20 Tagen auf mittlerweile 40 Tage verdoppelt.
Ein künstlicher Muskel soll Robotern helfen.
Um in der Robotik nützlich zu sein, müssen sich künstliche Muskeln mit Kraft und Geschwindigkeit ausdehnen und zusammenziehen können. Diesem Schritt ist ein Team der Universität von Texas in Dallas offenbar näher gekommen. Im Fachblatt PNAS stellen die Forschenden einen federähnlichen gewickelten Muskel vor. Dieser besteht außen aus einem geflochtenen Schlauch und einem innen angebrachten hohlen Schlauch aus elastisch verformbarem Kunststoff. Mithilfe von Luftdruck lässt sich der künstliche Muskel zusammen und auch wieder auseinanderziehen. Erste Experimente zeigen, dass die künstlichen Muskeln die Bewegung von Kletter-, Geh- und Heberobotern ermöglichen.
Der Mount Everest erhielt einen extra Wachstumsschub.
Der höchste Berg der Erde mit aktuell 8.849 Metern wächst stärker als die meisten anderen Himalaya-Gipfel. Den Grund dafür hat offenbar ein internationales Geologieteam ermittelt. Demnach ist nicht nur die Hebung durch die Kollision Indiens mit Eurasien am Wachstum beteiligt, sondern auch eine 89.000 Jahre zurückliegende Veränderung in einem Flusssystem am Fuß des Berges. Der Arun-Fluss vereinigte sich mit dem Kosi-Fluss, wodurch sich die Erosion durch diese Ströme verstärkte. In der Folge wurde rund um den Mount Everest so viel Gestein abgetragen, dass sich die Erdkruste dort isostatisch hob, heißt es im Fachblatt Nature Geoscience. Den Berechnungen zufolge hat dieser Prozess den Mount Everest und seine Umgebung seither um bis zu 50 Meter angehoben. Die sei ausreichend, um den Größenabstand zu den anderen Himalaya-Gipfeln zu erklären.
Nicht jeder Prostatakrebs ist Krebs.
Prostatakrebs ist weltweit die zweithäufigste Krebstodesursache bei Männern, aber es werden weit mehr Patienten diagnostiziert, als an der Krankheit sterben. Der Grund: niedriggradiger Prostatakrebs metastasiert nicht, verursacht auch keine Symptome und er erhöht nicht die Sterblichkeit. Für betroffene Patienten könnte es daher von Vorteil sein, wenn Ärztinnen und Ärzte solche Veränderungen im Frühstadium nicht mehr als Krebs bezeichnen, heißt es im Journal of the National Cancer Institute.
Es gibt Neuigkeiten zur Franklin-Expedition.
1845 startete der britische Polarforscher John Franklin eine Arktis-Expedition. Die Nordwestpassage erwies sich als unpassierbar. Beide Schiffe blieben samt ihrer 128-köpfigen Besatzung im kanadischen Packeis stecken. Nach dem Tod Franklins versuchten die verbliebenen Männer, die Arktis in Rettungsbooten und später zu Fuß zu verlassen. Niemand überlebte. Jetzt hat ein Team der Universität von Waterloo in Kanada die Überreste eines weiteren Mitglieds der Expedition identifiziert, heißt es im Journal of Archaeological Science. Demnach handelt es sich um die Gebeine von James Fitzjames, einem der Kommandanten der Schiffe.
Sternzeit, 1. Oktober. Weltraumexperimente für Studenten. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt lässt regelmäßig Ballons und Kleinraketen zu Forschungszwecken aufsteigen. Studentinnen und Studenten sind nun eingeladen, eigene Experimente ins All zu schicken. Zwei Rexus-Höhenforschungsraketen fliegen bis in rund 90 Kilometer Höhe und stürzen zurück zur Erde. Während des Fluges herrscht im Innern gut 2 Minuten Schwerelosigkeit. Zwei Bexus-Höhenballons treiben bis zu 5 Stunden lang durch die Stratosphäre und machen dort Messungen. Startplatz ist jeweils S-Range, das schwedische Weltraumzentrum bei Kiruna nördlich des Polarkreises. Die Experimente landen am Fallschirm im Norden Lapplands. Bis zum 14. Oktober haben Studentinnen und Studenten aus den Bereichen Natur- und Ingenieurwissenschaften, Biologie- und Klimaforschung noch Zeit, sich mit einer besonderen Idee zu bewerben. In dieser Runde sind 20 Flugtickets zu vergeben. Wird ein Experiment ausgewählt, lernen Sie alle Phasen eines Weltraumexperiments kennen. Entwurf, Bau und Test der Instrumente sowie Start, Messung und Datenanalyse. Oft fließen diese Erfahrungen in Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten ein. Wer also eine gute Idee hat, bestimmte Materialien in der Schwerelosigkeit oder den Aufbau der oberen Atmosphäre zu untersuchen oder was auch immer mit einer Rakete oder einem Ballon zu erforschen, sollte sich unbedingt beim DLR melden. Ist der Vorschlag überzeugend, fliegt das Experiment vielleicht schon im nächsten Herbst für wenige Minuten an die Grenze zum Weltraum.
Das war's für heute von Forschung aktuell an diesem 1. Oktober 2024 mit mir, Katrin Kühn. Und ich sage danke für Ihre Zeit und dass Sie zugehört haben.